Hallo Mama oder Papa, das ist meine neue Nummer. Kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken?
Diese SMS habe ich vor 2 Wochen bekommen. Und vor 2 Monaten und vor 4 Monaten. Ich habe mich jedes Mal natürlich kurz gewundert, weil, naja, ich habe gar keine Kinder. Und selbst wenn, dann frage ich mich doch, warum die nicht wissen, ob ich ihre Mama oder ihr Papa bin. Naja, Spaß beiseite. Das, was ich da bekommen habe und was viele andere bekommen, ist eine Phishing-Nachricht. Und hätte ich auf die Nachricht meines angeblichen Kindes geantwortet, dann wären früher oder später wahrscheinlich ein paar meiner Daten in den falschen Händen gelandet. In dieser Podcast-Folge frage ich mich deswegen, wie ist meine Handynummer in den Händen von Kriminellen gelandet? Wo lauern die größten Gefahren durch Hacks und Leaks? Im Privatleben? Und bei der Arbeit. Wie können sich besonders Unternehmen schützen? Und was hat es mit gutem Hacking, also Hacktivismus, auf sich?
Relativ lange dachte ich, so auch wie mit diesen, wenn ich einen Leak zugespielt bekomme von jemandem, der damit auf ein Problem aufmerksam machen will, das hätte ich gesagt, ist Hacktivismus. Ne? Jemand, der um eine positive Veränderung zu erreichen, mittels von Hacking zum Beispiel Daten freisetzt und mir gibt.
Das ist Eva Wolfange. Die Tech-Journalistin berichtet aus virtuellen Welten und gräbt sich regelmäßig tief in die Daten aus Hacks und Leaks. Was sie herausgefunden hat und wie sie die Cybersicherheit in Deutschland einschätzt, darum geht es in dieser Folge von Alles Digital.
Alles Digital. Alles Digital.
Hi, mein Name ist Jonas Ross und das ist Alles Digital. Der Podcast der Finanzinformatik zu digitalen Innovationen in der Finanzwelt. Und der Podcast wird produziert vom Studio ZX, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Manchmal reicht er aus. Ein falscher Klick im Netz und schon landen sensible, persönliche und teils sehr private Daten in den Händen von Hackern. Oft ohne, dass die Betroffenen davon Wind bekommen. Und ein paar dieser Daten, die kennt sie. Eva Wolfange ist Journalistin und beschäftigt sich seit Jahren mit Hacks, Leaks und der Frage, wie Unternehmen, Behörden und Einzelpersonen sich davor schützen können. In ihrem Buch »Ein falscher Klick« zeichnet sie die größten Hacks der Geschichte nach und erklärt, was für einen besseren Schutz zu tun ist. Und Spoiler, Wolfangel hat schon private Kontoauszüge gesehen, Aufzeichnungen von Tierarztanrufen mitgehört und in Bewerbungsmappen geschaut, die ungeschützt im Netz herumwaberten. Außerdem hat sie einen gemeinsamen Podcast mit der Journalistin Svea Eckert. Was Eva Wolfangel aktuell am meisten beschäftigt, das habe ich sie gefragt. Hier kommt Eva Wolfange. Liebe Eva, herzlich willkommen bei Alles Digital. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr.
Ich bin, muss ich zugeben, schon länger begeisterter Hörer von eurem Podcast, Frauen und Technik.
Oh, das freut mich.
Und was mir da natürlich auffällt, ist immer wieder, dass es sehr beeindruckend ist, mit welcher Tiefe du dich den verschiedensten Themen der digitalen Welt widmest. Womit beschäftigst du dich gerade und was hat dich in letzter Zeit beschäftigt?
Also mich beschäftigt ja sehr, sehr viel natürlich Cybersicherheit immer wieder. Dann hat mich dieser KI-Hype vor 2 Jahren wieder erwischt, oder sind es schon 3? Also als ChatGPT 2,5 auf den Markt kam. Das Witzige war, dass ich da eigentlich an dem Punkt war, ich schreibe seit 15 Jahren über KI, an dem ich dachte, okay, ich habe jetzt alles geschrieben und alles gesagt, jetzt kann ich mal was anderes machen. Und wirklich nicht mehr zu KI schreiben wollte. Und dann kam halt ChatGPT raus und ich dachte erst so, hey, ja und? Sprachmodelle, ich hatte natürlich vorher schon mit Sprachmodellen experimentiert und so, fand das irgendwie alles nicht so spannend. Und ich muss aber schon zugeben, natürlich ist mir doch jetzt das eine oder andere spannende Thema und auch neue Thema in dem Zusammenhang über den Weg gelaufen.
Was ich interessant finde, das hatten wir in dem Podcast auch schon ein paar Mal, dass sehr viele Firmen und sehr viele Anbieter von KI-Lösungen im Prinzip Dinge angeboten haben, die es seit 15, 20, 30 Jahren gibt. Und dann hat man das Label KI draufgepackt, weil man gesagt hat, naja, jetzt verkauft sich das quasi nach dem KI-Muster. Aber gibt's was dir in letzter Zeit begegnet ist, was dich wirklich aus den Socken gehauen hat, wo du gesagt hast, wow, das ist wirklich jetzt hier nochmal ein nächster Schritt?
Also ich finde wirklich vieles, was ich jetzt gesehen habe, ich muss jetzt tatsächlich vor allem an KI denken, war tatsächlich nichts wirklich Neues. Ne? Auch da habe ich mich auch ziemlich früh mit beschäftigt, als ChatGPT eben auf dem Markt war, diese Eloquenz, die ja tendenziell eher gefährlich ist für uns Menschen, ne? Weil wir einfach zu leicht drauf reinfallen, wenn jemand so eloquent ist. Haben wir auch bei Menschen. Also wenn Menschen eloquent daherreden, dann glauben wir immer gleich, das sei auch Intelligenz. Aber das ist gar nicht so. Das hängt gar nicht direkt zusammen. Und ja, also von daher, also das Einzige, was wo ich sage, da bin ich gerade so ein bisschen am Rumprobieren, aber es ist gleichzeitig auch wieder ein Thema, wo man, glaube ich, echt auch aufpassen muss, gerade wenn man sich nicht viel mit KI beschäftigt, ist so Recherchefragen. Also ich nutze Sprachmodelle immer mal wieder, wenn ich ein spezielles, was weiß ich, schreibe einen Artikel, ich weiß zum Beispiel, dass das ist so. Und dann kommt aber irgendwann hier die Fact-Checking-Abteilung oder ein Kollege und sagt, ich brauche eine Quelle. Und dann suche ich mir, also einmal, ich habe vor kurzem über Rumänien und die Republik Moldau geschrieben und habe da eben ein paar Sachen, von denen ich wusste aus Interviews und auch schon mal gelesen hatte, so reingeschrieben. Ne? Und dann braucht man eine spezielle Quelle, die vermutlich auf Rumänisch oder eben in Moldau erschienen ist, zu einem ganz bestimmten Thema. Das ist natürlich total blöd zu googeln, wenn man die Sprache auch nicht kann und so. Und das geht, finde ich, ganz okay, mit großen Sprachmodellen zu fragen. Ich brauche die Quelle für diese und jene Behauptung. Und klar, dann kommt immer noch oft eine fantasierte, ausgedachte Quelle. Ja. Das wissen ja alle, ne? Diese Halluzinationen sind ja nicht gelöst. Aber zunehmend kommen da auch richtige Quellen. Dann kann man es ja immer noch sich die Webseite wieder übersetzen lassen, gucken, ob das wirklich da drin steht und so. Das finde ich jetzt ganz gut, das nutze ich, dafür nutze ich KI. Andererseits muss man schon auch bedenken, dass es natürlich auch mit der Gefahr kommt, dass jeder für jede absurde Behauptung auch Quellen finden kann jetzt. Ja. Das könnte auch, könnte auch die Falschen stärken. Ja.
Ich habe kürzlich versucht, eine historische Quelle zu durchsuchen, weil es ging um ein Zitat, auf das ich gestoßen bin, und ich wollte schauen, ob dieses Zitat oder Teile dieses Zitats in einer historischen Quelle sind aus dem 16. Jahrhundert. Und es gibt eine sehr gute Übersetzung von dieser ursprünglich spanischen Quelle, sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Und ich habe speziell versucht, ob es diese Passage eben gibt in dieser Quelle. Und ich habe so lange getrimmt, bis er mir irgendwann diese Passage gezeigt hat, bis ich rausgefunden habe, die existiert nicht. Also er hat sie sozusagen in die Quelle reingebaut, damit ich irgendwann Ruhe gebe und sage, ja, da ist sie doch, hier, hast du sie doch. An der Stelle ist es Seite 500, Zeile 3. Das kann nicht sein, das kann nicht sein.
Aber du hast dann quasi in der Originalquelle geschaut. Und
genau, ich habe dann in der Originalquelle geschaut und da war es eben nicht.
Da sind eben Chatbots total gut drin, genau, Quellen zu erfinden, die auch total plausibel klingen. Also auch, ich hab viel auch nach wissenschaftlichen Papern gesucht zum Beispiel, ja. Und man denkt, ja genau, das habe ich doch gesucht, das klingt ja genauso, die Autoren, das sind Typen, die machen sowas. Und dann gibt es dieses Paper trotzdem einfach nicht. Ja, das können die total gut. Und da glaube ich, da sehe ich schon eine Gefahr drin, weil wir natürlich darauf reinfallen auch.
Ja. Wie ist es denn eigentlich, du hast ja, das fand ich sehr interessant, du hast dich selbst oder wurdest bezeichnet als VR-Reporterin. Also du bist ja in verschiedene Welten reingegangen. Ist es so, dass durch diese ganzen Tech-Themen aus dem Bereich der KI, ist zumindest mein Eindruck so ein bisschen, dass VR, was so für ein halbes Jahr so, das Ding war, das wird jetzt, unsere Welt wird jetzt, wir leben jetzt nur noch mit Brillen. Ist das so ein bisschen in den Hintergrund gegangen oder spielt das noch eine Rolle?
Witzig, lustig, erst gestern habe ich mit jemandem drüber gesprochen in dem Interview. Ja, mir scheint schon, dass es ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, klar, weil so viele Hypes gleichzeitig kann es einfach nicht geben. Und es war ja auch gehypt, muss man sagen, ja.
Ja, man dachte ja so ein bisschen, der Gamechanger kommt vielleicht mit Apple. Durch die Apple-Brille.
Genau, ich glaube, das war der eine Effekt, dass eben Apple Vision Pro wirklich gefailt ist. Also das kam ja einfach nicht gut an. Ich denke, die ist zu teuer und Leute wollen eben nicht mit so einem Klotz im Gesicht rumlaufen, verständlicherweise. Und das Witzige ist, dass wir ja ich bestimmt seit 10 Jahren sage, dass Tech-Unternehmen das solche Sachen unterschätzen. Ja, also dass die Menschen schon auch Wert auf ihr Äußeres legen.
Auf die Alltagstauglichkeit.
Oder wie sie rumlaufen, auf die Alltagstauglichkeit, genau. Ja. Und dass das halt einfach zu weird aussieht, so praktisch das vielleicht sein kann. Und naja, und dann glaube ich, haben sie schon auch noch nicht beweisen können, dass es praktisch ist. Das ist schon auch so. Aber ja, also ich bin ein riesiger Fan von VR, also von echter virtueller Realität mit diesem Headset, wo man komplett eintaucht. Aber das ist gleichzeitig natürlich auch der Nachteil, wenn man sagt, man möchte das im Alltag machen, ja. Also so, weil man eben dann den Alltag komplett ausblendet, also seine physische Realität. Und das kann man eben nicht auf der Straße oder im Bus oder im Zug machen. Also kann man, aber dann läuft man halt Gefahr, dass man Dinge verpasst, die vielleicht relevant sind für den biologischen Körper, der sich da in der anderen Welt aufhält. Und genau, von daher glaube ich auch, dass man nochmal überlegen muss, Aber jetzt schweifen wir voll ab. Aber es ist, ich muss sagen, VR ist echt eins meiner Lieblingsthemen, weil ich so viel spannende Sachen in der virtuellen Realität erlebt habe.
Ich wollte dich auch fragen, wo deine letzte Reise hinging. Weil du wirst dich ja wahrscheinlich trotzdem noch damit beschäftigen, einfach weil wenn man dann erstmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, ist es ja egal, was für ein Hype kommt, die Begeisterung dafür nimmt ja nicht ab.
Ja, tatsächlich allerdings schlägt nichts von den aktuellen Dingen, schlägt nichts meine Recherche, die ich schon 2015 oder 2016 angefangen habe, als ich in Social VR, also in sozialen virtuellen Räumen wirklich Leute aus aller Welt kennengelernt habe. Dieses Gefühl, dass man eben eigentlich gemeinsam, also das Bewusstsein, ich habe damals gesagt, mein Bewusstsein ist in dieser virtuellen Welt. Wir treffen uns an einem Ort, auch wenn wir physisch gesehen an ganz verschiedenen Orten sitzen und man sieht, wie Menschen sich bewegen, man hört die Stimme. Also da war so viel Echtes dabei. So. Und dann habe ich mich gefragt, dann habe ich irgendwann gemerkt, die Menschen, viele von denen sind einfach immer da, die leben da wirklich. Und da habe ich halt eine Recherche draus gemacht. Ne? Warum leben die da? Hm. Was haben die für ein echtes Leben in Anführungszeichen? Oder also, ja. Was ist deren anderes Leben? Und dann habe ich natürlich relativ schnell verstanden, dass es kein echtes Leben und ein unechtes Leben gibt, sondern dass eben die virtuelle Realität ist ja nicht unecht, sondern die ist nur nicht materiell. Und dadurch haben sich ganz, ganz viele neue Themen und Fragen ergeben. Ja. Also auch diese philosophischen Fragen, wo ist eigentlich mein Bewusstsein? Klar. Ist es an meinen Körper gebunden oder kann das in VR, also kann sich das aus meinem biologischen Körper entfernen? Und ich fand es total plausibel, dass mein Bewusstsein sich aus meinem biologischen Körper entfernt, wenn ich in VR gehe. Ja, super spannend, oder?
Ja, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Schauen wir mal auf das, was dich wahrscheinlich aktuell oder auch im letzten Jahr viel beschäftigt hat. Ich habe gesehen und gehört dein Deutschlandfunkbeitrag Hack und Leak, also vielleicht kannst du kurz erklären, womit du dich da beschäftigt hast. Ich glaube, letztes Jahr im Sommer, August müsste das rausgekommen sein, ne?
Ja, also ich habe mich ja schon, als Cybersecurity-Journalistin bekomme ich ja immer wieder auch Zugriff auf Leaks oder bekomme Daten zugespielt, die irgendjemand irgendwo rausgeholt hat. Und das sind natürlich meistens Menschen, die damit auf irgendein Problem aufmerksam machen wollen. Und in den meisten Fällen fand ich auch, dass das dann Probleme sind, die für die Öffentlichkeit relevant sind. Also, dass es gut ist, dass diese Leaks mich erreicht haben oder andere JournalistInnen. Und ich habe daraus Geschichten gemacht, zum Beispiel eine große über die No-Fly-List. Die ist jetzt natürlich auch wieder relevant in die USA. Also die US-Behörden führen ja so eine Liste, die sogenannte No-Fly-List. Und da dürfen Menschen, also da sind Millionen Einträge drin von Menschen, die nicht in die USA reisen dürfen und auch die USA nicht überfliegen dürfen. Und man hat immer mal wieder gehört, dass es Menschen gibt, die da tatsächlich Probleme bekommen haben, die gar nicht wussten, dass sie draufstehen. Und zum Beispiel, also ich habe ein paar hier aus Stuttgart gesprochen, die wollten in die Karibik fliegen und werden über die USA geflogen und durften dann nicht einsteigen. Und so haben sie rausbekommen, dass sie auf dieser Liste stehen und haben überhaupt nichts, keine Ahnung, wie es passiert ist. Wahrscheinlich eine Namensverwechslung. Wir haben es versucht rauszukriegen, aber es antwortet einem halt auch niemand. Also die US-Behörden sind da total verschwiegen. Weder die Betroffenen noch deren Anwälte noch, geschweige denn ich, haben rausgefunden, was der Grund ist. Und dann gab es eben dieses Leak. Ne, die Liste ist geleakt von einer Schweizer Hackerin, die übrigens seither vom FBI gesucht wird, was mich immer noch ziemlich bedrückt. Nee, nicht seither, die wurde vorher, die hat vorher schon, die hat immer wieder so Leaks, aber immer so Leaks gemacht, die eigentlich öffentlich relevant sind, ne, wo man denkt, klar, es gibt Hackerparagraphen hier und in den USA gibt es ähnliche Gesetze, die eben trotz allem sowas verfolgen. Aber eigentlich ist, ich meine, bis dahin war mein Eindruck so, dieses Hack and Leak hat was gesellschaftlich Bedeutsames in eine gute Richtung, weil es um Informationen geht, die für uns alle relevant sind. Und dann ist natürlich irgendwie immer klarer geworden, meine Beschäftigung mit Cybersecurity, dass Hack and Leak auch von den falschen, in Anführungszeichen, betrieben wird. Also allen voran der russische Geheimdienst. Und das ist mir dann so klar geworden, dass eigentlich die größte Hack-and-Leak-Operation, die es so gab, rund um die US-Wahl 2016 war, nämlich der russische Geheimdienst, der diese Clinton-E-Mails geleakt hat. Die haben ja diesen Kampagnenmanager von Hillary Clinton, dessen Gmail-Account gehackt und haben dann eben die ganzen E-Mails letztlich einfach veröffentlicht und daraus dann auch Narrative gestrickt, wie, was auch immer, was die Demokraten, was Hillary Clinton, was die alles falsch machen und dass man die keinesfalls wählen durfte und haben dadurch natürlich, und das ist umstritten, wie viel das dazu beigetragen hat, dass Donald Trump das erste Mal gewählt worden ist damals. Aber es hat natürlich irgendeinen Effekt gehabt. Und so darum ging so ein bisschen dieses Stück, ne? Wo ist Hack and Leak okay und wo sind vielleicht Grenzen, die man nicht überschreiten sollte? Plus, ist wirklich, du hast in ein Wespennest gestochen, ja, genau das Thema, was mich wirklich interessiert.
Sehr gut.
Plus, natürlich gibt es so eine Plattform, die DOS Secrets, die im Leaks veröffentlichen für Journalistinnen. Die haben teilweise auch so eine Sperre drauf, dass man wirklich nur darauf zugreifen kann, wenn man belegt, dass man Journalistin ist. Also die machen das schon durchaus auf eine seriöse Art und Weise. Aber die haben eben angefangen, auch Leaks von Ransomware-Gruppen zu verwenden oder auch eben Leaks von unklaren politischen Akteuren, wo man sich dann natürlich als Journalistin fragen muss, was ist denn jetzt ethisch vertretbar? Also ist es okay, dass ich Leaks von Ransomware-Gruppen verwende, deren Geschäftsmodell ja darin besteht, Firmen zu erpressen?
Ja.
Erst damit, dass sie die Daten verschlüsseln, aber dann eben auch damit, dass sie die Daten veröffentlichen. Und wenn ich dann diese Daten nutze, um Geschichten damit zu machen, dann unterstütze ich ja so indirekt dieses Geschäftsmodell. Und das fand ich echt eine große Frage. Darf man das eigentlich oder ist das nicht schon verwerflich? Ja, also darum geht dieses Feature, deswegen habe ich auch zwei Folgen gebraucht, hat nicht gepasst, weil es zu viele Fragen waren.
Ich wollte gerade sagen, also in einer Folge wäre es wahrscheinlich auch einfach zu groß gewesen, weil es stellen sich ja im Laufe der ganzen Betrachtung des Themas so viele Fragen, also die Sicherheitsfragen, es stellen sich die moralischen Fragen, du hast das ja angedeutet. Du hast mal im Zuge von einer Keynote-Ankündigung geschrieben, ich könnte mich jeden Tag in die Daten anderer Leute vertiefen und leider tue ich das viel zu oft. Weißt du was ich nicht weiß?
Über dich habe ich dummerweise verpasst, genauer zu recherchieren im Vorfeld.
Das ist gut. Das ist gut.
Aber vermutlich weiß ich viel, was du nicht weißt. Ja,
weil was meintest du damit?
Also aktuell, als die mich angefragt hatten, das war der Schweizer Winterkongress, als sie mich angefragt haben, ob ich eine Keynote halten kann, war ich gerade in so einem Leak, wo verschiedene Cloud-Services, und zwar sowohl Amazon als auch Microsoft als auch Google, also alle großen Cloud-Anbieter, haben das Problem, dass Leute da Cloud-Speicher anlegen und die nicht absichern. Das heißt, wenn man den Link errät, kann man einfach drauf zugreifen. Und das haben wir in dem Fall, mein Kollege Kai Biermann und ich zusammen, haben einfach Beispiele rausgesucht, weil natürlich das Problem oft ist bei Cybersicherheit, wenn man als Journalistin darüber schreibt, dass die Menschen das viel zu abstrakt finden oder sagen, ja und, ich habe doch nichts zu verbergen oder ist schon nicht so schlimm, ist ja nichts passiert. So. Und wir wollten halt Beispiele rausfinden, die den Leuten klar machen, doch, manchmal hat man schon was zu verbergen. Oder einfach die klar machen, was für heikle Daten das teilweise sind. Und da haben wir uns halt, und das war endlos, weil wir haben unendlich viele persönliche Daten gefunden in diesen Leaks.
Wahnsinn.
Und haben einen Link nach dem anderen erraten und noch was und noch was. Und unter anderem, also eins, was ich interessant fand, war so ein Telefonate, die aufgezeichnet waren. Unendlich viele Telefonate, bei denen klar war, diejenigen, die die führen, wissen nicht, dass sie aufgezeichnet werden. Da wurde auch nicht gefragt, so wie man das eigentlich kennt und wie es eigentlich ja auch Gesetz ist.
Ja.
Ich zeichne mal auf, ist in Ordnung,
sondern die
Leute
eins.
Gehen ran. Und genau, die Leute gehen ran und sofort startet eben die Aufzeichnung.
Ja, Wahnsinn.
Okay. Unter anderem von eben, also da war eine Behörde, ein Unternehmen in Dubai unter anderem beteiligt oder war halt Teil von dem Leak, deren Anrufe, die Leute beraten, die ein Unternehmen in Dubai eröffnen wollen. Mhm. Und das betrifft natürlich, wenn man aus Deutschland schaut, sogenannte Steuerflüchtlinge,
ja,
also Leute, die weniger Steuern oder keine Steuern zahlen wollen. Und die sprechen dann ganz offen drüber, ne? Über so Dinge, die ja wahrscheinlich schon eher illegal sind, die halt so Scheinunternehmen eröffnen und so Zeug. Und da habe ich halt ganz, ganz viele Anrufe durchgehört, aber auch von der Tierklinik und von verschiedenen,
Wahnsinn.
Also alles. Und
eigentlich die moderne Form der Steuer-CD, die dann regelmäßig in der Schweiz auftauchte.
Ja.
Also, dass man so, aber ich finde es faszinierend, in welche Kleinteiligkeit das geht. Also, du sagst jetzt eine Tierklinik und also das, ne?
Das waren auch sehr absurde Anrufe teilweise.
Ja, das glaube ich. Also, normalerweise.
Meine Katze, die pinkelt immer aufs Sofa, darf die das eigentlich?
Oh Gott.
Ja, weil kann ich das verhindern?
Normalerweise beschäftigen sich, also sind ja die Leaks relevant, auch für die Öffentlichkeit oder finden mediale Aufmerksamkeit, die irgendwie das Versprechen haben, da hat jemand, der auch in einem medialen Interesse steht, also eine größere Firma, ein Unternehmen, ein Staat einfach versagt und hat eine Sicherheitslücke oder hat diese Daten verlassen. Aber das klingt ja eben danach, dass das eben diese kleinteilig geht. Und dann sagst du ja selbst, es gibt wahrscheinlich Daten, die manche Menschen, wo sie nicht wollen, dass die veröffentlicht werden, weil es eben dann in diese privaten Kleinteiligkeiten geht. Also Beratung für Steuerflucht oder Tierklinik, was auch immer. Also das sind ja Dinge, die hat man gar nicht so auf dem Schirm, wenn man jetzt an Leak denkt.
Ja, oder was da auch dabei war, waren ganz viele Daten von so einem, ich glaube, es war letztlich eine Kryptobörse, die ja auch so Know Your Customer Sachen machen müssen. Also die müssen belegen, dass sie die Kunden diejenigen sind, die sie behaupten und müssen zum Beispiel, die Kunden laden dann zum Beispiel Ausweiskopien hoch oder Sachen von der Krankenkasse oder Rentenbescheide. Einer war zum Beispiel Frührentner, hat dann allerlei Rentenbescheide und Diagnosen hochgeladen. Also wo man so denkt, boah, jetzt habe ich alles gesehen. Dein Perso, deine Adresse, deine Rentenbescheide. Ich weiß, warum du Frührentner bist und warum es dir so schlecht geht. Also so, ne? Und das Klar, das ist total kleinteilig, aber wenn man das so zu Ende denkt, also wir haben dann irgendwann beschlossen, okay, Schluss, wir müssen jetzt einfach aufhören, weil du kannst es nicht erschöpfend untersuchen, weil immer neue Leaks dazukommen mit vielen, vielen, vielen Daten. Aber auch so Intellectual Property, ja. Also wir haben von Schaeffler so Zeichnungen, so technische Zeichnungen gefunden, wo ich mir sicher bin, das sind Dinge, die wären vielleicht für Spione aus China interessant, ja, die da quasi Forschungsergebnisse abzapfen und so weiter. Ja. Und da, also da ist mir so klar geworden, dass wir eigentlich verloren sind. Ja, also dass, wenn man sowas mal alles auswerten würde und zusammenschmeißen würde, und es gibt ja Services, also es gibt kriminelle Services, die sowas anbieten, die sammeln Informationen aus solchen Leaks und machen Datenbanken draus. Ja. Und dann kannst du da Sachen, dann kann ich Informationen kaufen über die und jene Person, nämlich, was weiß ich, deren Adresse, Telefonnummer, was weiß ich, also was man eben alles so gefunden hat im Darknet oder bei solchen Leaks. Und dann wird dir so klar, dass du wahrscheinlich mit großer Sicherheit auch irgendwo mal was hochladen musstest, vielleicht weil du, keine Ahnung, was, ja, keine, also irgendwas brauchtest,
wofür die halt verlangt haben. Von der Jobbewerbung bis hin zu...
Ja, ja. Bewerbung war da bis auch drin, genau.
Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen.
Genau, dass halt jeder von uns wahrscheinlich ja, Dinge im Netz hat, die er da nicht haben will.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Kannst du grob umreißen, wie sozusagen der Weg dieser Daten ist? Also ich lade etwas hoch und dann, also wie kommt es dazu, dass ich lade eine Bewerbung hoch und wie kommt es dazu, dass du sie auf einmal vor dir hast?
Also zum Beispiel bei diesen Cloud-Services hat halt das jeweilige Unternehmen, also zum Beispiel war da ein Bewerbungsgenerator drin. Ne? Es gibt so Webseiten, wenn du dich bewerben möchtest, kannst du ein paar Infos reinschmeißen und dann bauen die dir eine schöne Bewerbung. Eins von diesen Unternehmen war halt leider drin. Und die haben halt, die speichern ihre Sachen in der Cloud, was jetzt generell nicht per se ein Problem ist, weil es auch nicht so einfach ist, das selbst offline wirklich gut zu speichern. Das ist, also ich denke, Cloud-Speicher generell ist schon okay, aber kümmern sich eben nicht darum. Oder vielleicht auch die Cloud-Provider, das war so ein bisschen die Diskussion, die wir dann hatten, wer ist eigentlich schuld, ja. Machen vielleicht nicht so klar, warum man Sachen schützen sollte vor fremdem Zugriff, weil ja natürlich die Links findet man ja eigentlich nicht bei Google, sondern die findet man, weil man sie halt erraten kann. Aber die Sachen sind halt ungeschützt, ja, und man kann die Links erraten. Also das habe ich jetzt in sehr, sehr vielen Recherchen eben auch gesehen, dass man Links halt einfach sehr oft erraten kann, weil letztlich, glaube ich, das Incentive für die, die entscheiden, wie die Links aufgebaut sind, nicht groß genug ist, es so zu machen, dass es wirklich randomized und zufällig ist, sondern dass es halt oft einfacher ist, eine Zahlenfolge, die man hoch oder runter zählen kann, zu nehmen oder so. Und genau, und so kann man quasi einfach auf Cloud-Speicher von fremden Leuten, Unternehmen zugreifen.
Die einem Muster
folgt. Oft ist es, glaube ich, auch so eine Wartungsgeschichte, keine Ahnung, einer hat das angelegt, ich habe das angelegt und dann habe ich irgendeine Frage und du bist der Spezialist. Und bevor ich dir einzelne Dokumente raussuche, sage ich, komm hier, gib dir Zugriff, ich mach's einfach mal kurz auf, dann kannst du auf alles schauen. Und dann macht halt niemand mehr zu hinterher, weil da denkt dann niemand dran. Solche Sachen sind halt auch ganz oft das Problem. So, das für Nachlässigkeiten oder ja, Bequemlichkeit. Und da ist halt dann natürlich auch die Frage, und da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, aber das ist auch ein Thema, was mich viel beschäftigt, ist, wie kann man Sicherheit so gestalten, dass sie für Menschen auch funktioniert? Also, dass es eben nicht besonders umständlich ist, eine Sache sicher zu benutzen. Also, vielleicht hätte man irgendein Feature einbauen können, dass es schneller auffällt, dass ich Sachen einfacher teilen kann, ohne dass es gleich mit allen teile, was auch immer. Also da gibt es, glaube ich, auch noch ganz viel Forschungsbedarf am Ende.
Das ist ja eigentlich ein interessanter Punkt. Also wie macht man Systeme sicher, dass sie vor uns selbst geschützt sind, aber nicht als Hacker, als diejenigen, die da ran wollen an die Daten, sondern vor uns selbst, die Daten eigentlich verschlüsseln wollen. Also unsere Nachlässigkeit eigentlich irgendwie verbirgt. Kannst du denn sagen, wie der grundsätzliche Stand, speziell vielleicht in Deutschland ist, was dieses Thema betrifft, also wie ist der Stand von unserer Cybersecurity? Ist das Thema auf der Agenda?
Also halb, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass es ist auf der Agenda, aber ich merke es natürlich auch daran, dass Leute immer wieder sagen, jetzt hat die noch eine Lücke und noch eine Lücke, ja. Oder meine Kollegin in der Redaktion immer sagen, ja, irgendwie, boah, echt, aber du hast doch erst vor kurzem so eine Lücke. So, ja, aber jetzt ist halt eine neue. Also, dass Leute schon im Kopf haben, dass es immer wieder Lücken gibt. Aber ich glaube, zu wenige haben im Kopf, dass man da vielleicht auch was tun kann und dass man das Ganze, also ja, ganzheitlich ist ein abgelutschtes Wort, aber doch, ich glaube, man muss es ganzheitlich betrachten, indem man nämlich auch unser Gehirn mit einbezieht und unsere Fähigkeiten als Menschen. Und das sehe ich schon oft als ein Problem, dass in der Cybersicherheit, und das ist wirklich noch immer ziemlich getrennt, die Cybersicherheit auf der einen Seite und Neurowissenschaft, Hirnforschung, Psychologie, da gibt es ganz wenig Überschneidungen. Und dadurch Und es sind natürlich in der Cybersicherheit arbeiten Menschen, denen es nicht schwerfällt, komplexe Dinge zu machen. Das sind die, die schon immer gesagt haben, wie, du verschlüsselst deine E-Mails nicht, das ist doch ganz einfach. Und wenn man es dann mal probiert, merkt man ständig, geht irgendwas schief, weil es eben nicht so ganz einfach ist für normale Menschen. Ja. Und wenn man dann irgendwann merkt, okay, Mist, jetzt kann ich schon wieder meine E-Mails nicht lesen, weil irgendwas schiefgegangen ist, dann schaltet man es halt aus. Ja. Und das ist so ein bisschen, das ist auf einer anderen Ebene, aber das ist das, was eigentlich immer wieder passiert, dass halt Sicherheitsmenschen sich Sicherheitskonzepte überlegen, die zu kompliziert sind für die meisten anderen Menschen und dann aber auch nicht wahnsinnig offen sind für die anderen Menschen, die sagen, hey, sorry, ich komme so nicht mit. Und die sagen dann halt, oh Mann, bist du dumm? Oder wie kann man nur so dumm sein? Und daraufhin trauen sich die normalen Menschen auch nicht mehr zu fragen, um Hilfe oder um Antworten auf ihre Fragen, weil sie halt dann Angst haben, dass sie jetzt blöd dastehen. Also so, das ist, glaube ich, der Mechanismus. Und dadurch verbessert sich das nur sehr langsam. Und es gibt inzwischen, das finde ich, das macht mir Hoffnung, ein paar spezialisierte Lehrstühle auch für Human-Centered Security zum Beispiel. Die Angela Sasse in Bochum an der Uni hat einen solchen aufgebaut, die wirklich sagt, es geht, wir müssen den Menschen ins Zentrum stellen und wir müssen die Sicherheit so bauen, dass sie funktioniert für den Menschen. Und das geht auch. Und sie sagt das wirklich mit großer, großer Penetranz. Sie sagt es immer wieder, es geht auch. Man muss es nur machen, man muss sich halt bemühen und es wirklich wollen. Und man muss ganz viele Dinge ganz anders anfangen. Und dann kann man aber Sicherheit so machen, dass sie für Menschen funktioniert, ohne dass man ständig mit denen schimpfen muss oder sagen muss, stellt euch halt nicht so an. So.
Ja, du bestätigst ja im Prinzip auch nochmal das, was du auch in deinem Buch Ein falscher Klick gesagt hast. Also das ist so eine Art von Nerd-Thema, als Nerd-Thema gesehen wird. Aber man weiß ja ganz offensichtlich, dass es kein Nerd-Thema ist. Aber was ich jetzt schon denken würde ist, und so nehme ich zum Beispiel auch die ganze gesellschaftliche Diskussion über KI wahr, es gibt sozusagen eine Art von Berichterstattung über Neuerungen und dann gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die sich super intensiv mit diesen Themen beschäftigt, inklusive auch sowas wie Cybersicherheit. Und der aktuelle Stand, der eigentlich notwendig wäre, eben weil auch die Leute, die diese Systeme gefährden und die ran wollen an Daten, sich ja auch wie diese kleine Gruppe, die sich damit beschäftigt mit Cybersecurity, immer weiterentwickelt und wahnsinnig schnell weiterentwickelt. Das heißt, im Prinzip ist ja das Wissen immer gebündelt in so einer kleinen Gruppe und alle anderen, ich würde mich da definitiv dazu nehmen, denken immer, naja, das Thema ist jetzt super wichtig, aber ich komme ja eigentlich gar nicht mehr hinterher. Also wie soll ich jetzt mich reindenken in dieses Thema Cybersicherheit, wenn ich doch gar nicht, wenn das damals ein Nerd-Thema war und jetzt super wichtig, dann haben die Nerds ja den totalen Vorsprung. Also ist das
ja,
noch
und die
so?
Nerds oder gleichzeitig die Leute, die Sicherheit entwickeln, stehen da und schimpfen die ganze Zeit mit dir und sagen, hey, du kannst ja wohl mal ein bisschen dich zusammenreißen. Und dann musst du so Schulungen machen, die dir sagen irgendwie, okay, wenn du dich ein bisschen anstrengst, dann kannst du es. Und dein Unternehmen verlässt sich auf dich. Und wenn du die E-Mail anklickst, den falschen Link, dann gefährdest du uns alle und dann bist du im Zweifel schuld. Also mit solchen Dingen sind wir jetzt ja konfrontiert. Und da muss man sich, glaube ich, wirklich immer wieder vor Augen führen, dass die Angreifer, wie du schon sagst, die Angreifer da draußen, das sind hochprofessionelle Gruppen, also echt wie Unternehmen. Und deren Job ist es, uns anzugreifen. Das ist deren Hauptjob. Aber unser Hauptjob ist eben nicht, diese Angriffe zu erkennen, sondern eigentlich machen wir unsere Arbeit und müssen dabei leider auch E-Mails beantworten, was echt ein Problem ist, unabhängig davon, dass die Malware enthalten können. Aber unser Job ist eben nicht, uns nur zu verteidigen. Und das ist, glaube ich, der Denkfehler. Und dann wird oft von IT-Sicherheitskreisen von so Leuten gesagt wie, ja, du entschuldigst das ja alles und die Leute sollen sich doch wirklich ein bisschen zusammenreißen. Aber ich glaube, wenn man das sich nüchtern mal nochmal überlegt, kann das nicht aufgehen, dass man sagt, die einen greifen uns an und das ist deren Job und das machen die immer besser. Und wir haben eigentlich einen anderen Job und sollen nebenbei unser ganzes Unternehmen verteidigen. Und das ist, glaube ich, das klarste oder eins der klarsten Argumente dafür, dass man eben nicht die Verantwortung abwälzt auf dich und mich und uns irgendwie Phishing, Test-Phishing-E-Mails schickt, sondern dass man sein Unternehmen technisch und das System E-Mail technisch so umbaut, dass möglichst wenig Phishing-E-Mails überhaupt bei uns ankommen. Und das Krasse ist, bei E-Mail gibt es ja technische Lösungen, die werden halt nur von vielen Unternehmen gar nicht eingesetzt, weil sie sagen, naja, ich habe doch so eine Phishing-Schulung eingekauft, die Leute werden das jetzt ja wohl können, da muss ich nichts mehr machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Sache oder ein Thema, das ich mich mehr vertieft habe, wo man deutlich sehen kann, was da gerade schief läuft.
Ja, du kannst dir ja denken, welche große Frage daran anknüpft, wenn ich auf Individuen und Organisationen gucke, wo besteht denn der Handlungsbedarf, was könnten Unternehmen denn tun? Und gibt es vielleicht sogar Optimalbeispiele?
Also Unternehmen sollten tatsächlich mehr auf technische Sicherheit achten. Und das sehe ich wirklich immer wieder, dass Unternehmen sich eben zu sehr darauf ausruhen. Und auch die Incentives sind so, ne? Also Cyberversicherungen zum Beispiel verlangen teilweise als Bedingung oder eben incentivieren das, dass man solche Schulungen macht. Also MitarbeiterInnen werden geschult, Phishing-E-Mails zu erkennen und kriegen Test-Phishing-E-Mails. Und wenn man so ein Paket kauft bei irgendeinem von den vielen Anbietern, die es da draußen gibt, die damit nämlich sehr viel Geld machen, dann muss man weniger Versicherungsbeiträge zahlen oder wird überhaupt versichert. Also so die Incentives gehen halt auch in die falsche Richtung. Und dann ruhen sich viele darauf aus, weil das immer noch eine relativ günstige Maßnahme ist im Vergleich zu anderen Dingen, die man machen kann, zum Beispiel eben eine technische Härtung von einem System. Also wovon Cybersicherheitsleute auch immer wieder sprechen, ist zum Beispiel, man kann das Netz separieren, sodass wenn ich auf eine Phishing-E-Mail klicke, weil die einfach, und das habe ich auch selbst schon erlebt, es gibt einfach durch Zufall und Pech gibt es Phishing-E-Mails, das war in meinem Fall zum Glück eine Test-Phishing-E-Mail, die so passend zu dem, was ich gerade gemacht habe. Also in dem Fall hatte ich ein Meeting verpasst am Tag davor, weil ich halt einen aktuellen Text fertig schreiben musste und dachte, komm, das ist so ein Riesenmeeting. Da sind ganz viele, niemand merkt, dass ich nicht da bin und jemand wird es mir schon erzählen. Und dann kam halt am nächsten Tag die E-Mail, Mensch, Eva, wir haben dich vermisst von der Assistenz der Geschäftsführung. Mhm. Ja. Wir haben dich vermisst bei unserem Meeting gestern. Du musst bitte dringend hier im Anhang das Protokoll anschauen. Wir brauchen jetzt sofort Feedback zu Punkt 2.3. Bitte schick mir das spätestens bis morgen früh. Und klang halt alles, ne, so ein strenges Ding. Und man denkt, oh Gott, ja, ich habe das Meeting verpasst. Klick drauf. Und dann kam eben dieses, das hätte eine Phishing-E-Mail sein können, ja, Ding von unserem Anbieter, der solche Dinge bei uns macht. Und ich habe wirklich mit den besten Menschen, die sich mit Social Engineering und Scams beschäftigen, gesprochen. Zum Beispiel Jim Browning macht einen YouTube-Channel, wirklich sehr sehenswert. Der lebt inzwischen davon, dass er Scammer verfolgt. Der hackt quasi zurück. Und der hat zum Beispiel bei so einem Callcenter in Indien die Überwachungskameras in deren Gebäude, in deren Büro gehackt. Und man konnte quasi denen zuschauen, wie sie Deutsche anrufen und behaupten, sie seien von Europol und so weiter. Also so, der ist wirklich einer derjenigen, der sich hauptberuflich auch mit nichts anderem beschäftigt. Mhm. Und der ist auch reingefallen. Also auch der hat halt einmal eine Situation gehabt, wo es so gut gepasst hat zu seinem aktuellen, dem, was er gerade getan hat, dass er dachte, ja klar, das ist legitim.
Es ist beruhigend und erschreckend zugleich.
Ja, also ja, beides. Aber deswegen, glaube ich, muss klar sein, dass man eben als Unternehmen in technische Sicherheit investieren muss und dafür sorgen muss, dass zum Beispiel genau, wenn ich jetzt eine E-Mail, einen Phishing-Link anklicke, dass man eben nicht dann gleich alles übernehmen kann, das ganze Unternehmen, sondern dass man eben mit meinem Account nur ein ganz kleines bisschen was anrichten kann und dass das schnell auffällt. Und da gibt es Lösungen, die sind halt nur teurer, als wenn man so ein Phishing-Training einkauft. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Ja. Um vielleicht auch mal sozusagen die Perspektive zu wechseln von den Unternehmen weg, auf ein Wort, auf das ich immer wieder gestoßen bin, du hast es, glaube ich, auch schon benutzt, ist eben das große Wort Hacktivismus. Kannst du erklären, was damit eigentlich gemeint ist? Also, na klar, findet man immer Allgemeindefinitionen, aber wie verstehst du das Wort Hacktivismus?
Ja, gute Frage. Also, das verändert sich ja auch, ne? Also, wie gesagt, relativ lange dachte ich, so auch wie mit diesen, wenn ich einen Leak zugespielt bekomme von jemandem, der damit auf ein Problem aufmerksam machen will, das hätte ich gesagt, das ist Hacktivismus, ne? Jemand, der, um eine positive Veränderung zu erreichen, mittels von Hacking zum Beispiel Daten freisetzt und mir gibt, die dieses Problem illustrieren oder klar machen, dass das überhaupt gibt.
Also letztlich Transparenz schaffen.
Ja, genau. Genau, also die Frage, ist es nicht was die Gesellschaft eh hätte wissen müssen? Und dann kann man sich das so zurechtlegen, zu sagen, dann war, selbst wenn es illegal war, war das legitim, diese und jene Daten zu erbeuten und zum Beispiel auf eine verantwortungsbewusste Weise zum Beispiel Journalistinnen zugänglich zu machen oder so. Und ja, klar, aber inzwischen merkt man, dass Hacktivismus, also spätestens seit dem russischen Angriffskrieg, ist halt klar geworden, dass Hacktivismus letztlich natürlich von allen Seiten kommen kann und auch von denen, die aus meiner Sicht politisch fragwürdige Motivationen dahinter haben. Und der russische Geheimdienst ist da, denk ich, schon ein großer Player drin, der halt zeigt, wie man auf diese Art und Weise nicht nur, also Transparenz herstellen kann, sondern natürlich auch Dinge verzerren. Dazu kommt ja immer eine gewisse Kommunikation. Also der russische Geheimdienst macht das fast mustergültig, also die hacken was oder ganz oft gerade oder auch russische, was auch immer, patriotische Hacktivismusgruppen, wo man nicht genau weiß, wer dahinter steckt, ne? Aber die machen eine DDoS-Attacke, also legen irgendeine Website lahm, das ist technisch überhaupt nicht schwierig und auch gar nicht schlimm eigentlich, ja, die ist halt dann eine Zeit lang nicht erreichbar, machen Screenshots und posten dann sofort, hier, guck mal, wie schlecht die sich schützen können, wir haben es geschafft, die lahm zu legen, so, und machen dann eben diese ganze Geschichte dazu. Ich habe vor der Wahl war ich beim BSI, bei der Claudia Plattner, und habe die gefragt, wie ihre Perspektive darauf. Und die hat gesagt, ja, das Krasse ist, es sind gar nicht so krasse Cyberangriffe, die gerade kommen, unter anderem aus Richtung Russland, sondern es sind eben diese Behauptungen, ne? Die, also das, man hat manchmal nur DDoS-Attacken oder was Kleines, aber eine große Marketingkampagne, oder sie hat gesagt, es gab sogar eine Attacke, die gab es gar nicht. Da gab es nur die Marketingkampagne dazu. Da wurde halt behauptet, ich glaube, Destatis hieß es, wurde gehackt, da wurden angeblich Daten gefunden im Darknet. Und sie hat gesagt, es war kein Angriff, das war einfach nur die Kampagne. Und da muss man, glaube ich, schon aufpassen, weil natürlich Leute wie ich, so Cybersecurity-Journalistinnen, wenn man hört, großes Leak von da und da, denkt natürlich, oder ist was schiefgelaufen, da muss ich gleich mal schauen, da muss ich irgendwie berichten. Da muss man, glaube ich, gut aufpassen, dass man nicht auf sowas reinfällt, ja, und dass man da nicht mitmacht und dann deren Kommunikationsbemühungen noch verstärkt, ja, also den Russland oder wen auch immer unterstützt in ihrem Aktivismus. Ja, also von daher ist die Welt auch echt nicht mehr, also wahrscheinlich war sie noch nie einfach. Aber es wird immer weniger einfach.
Ja, also ich meine, jetzt ist es ja eigentlich so, dass man sagen könnte, Hacktivismus ist im Prinzip immer ideologisch, oder nicht immer, aber ist Ideologie getrieben auf eine Art. Also das heißt, man hat entweder eine, und dann gibt es natürlich eine Art von Ideologie, die wir vielleicht als positiv erachten würden, also Transparenz schaffen, Offenheit schaffen, vielleicht Missstände aufdecken. Und dann gibt es die Ideologie, die vielleicht unsere nicht nur liberale Sicherheit, sondern auch unsere Kommunikation bedroht. Es gibt doch aber auch nach wie vor wahrscheinlich ganz stumpf den Willen der Bereicherung. Also wovon zum Beispiel, darauf will ich hinaus, Finanzsysteme oder Finanzdienstleister am meisten betroffen sind. Siehst du, dass da zumindest, weil das ist ja wirklich dann der Punkt, an dem wirklich ganz sensible Daten oder ganz sensible Informationen und vor allem auch einfach der Besitz von Menschen auf dem Spiel steht, siehst du da denn eine Entwicklung oder eine Veränderung vielleicht auch vor 10 Jahren, die das Thema ernst nehmen, also die sich gegen diesen Hacktivismus, der einfach nur auf Gewinn oder auf Lahmlegen von Systemen, die uns alle am Laufen halten, siehst du da, dass man da geschärfter ist?
Also ich habe das Gefühl, dass jetzt im Bereich Banken natürlich schon länger höhere Sicherheitsstandards sind als in vielen anderen Bereichen, allein weil es halt auch gesetzlich vorgeschrieben ist, ne? Weil die teilweise ja auch Dinge, also angefangen von diesen New-York-Customer-Sachen, die man einfach machen muss. Aber auch da gibt es natürlich solche und solche, ne? Also ich habe vor das für mein Buch recherchiert, einen Fall von einem, war ich auf den Spuren von einem Hacker, der damals in der Ukraine saß und der sich halt auf deutsche Banken spezialisiert hatte. Der hatte halt das ganze Wording, der wusste ganz genau, wie ein Überweisungsformular aussieht, wie die Online-Auftritte der ganzen Banken aussehen, wie das genau funktioniert und hat sich halt die von den besten Menschen im Internet, im Darknet, die Webseiten nachbauen lassen und so weiter. Und hat das dann dadurch schon recht erfolgreich geschafft, da sehr viel Geld zu machen, indem er halt Leute zum Beispiel auf falsche Bank-Webseiten gelockt hat oder denen über Tricks dann quasi, der hat einmal, das habe ich echt beeindruckt, von einer Bank die Webseite nachgebaut. Und dann kam der zweite Faktor dazu, dann war ja klar, die Leute kriegen jetzt noch irgendeine Nachricht aufs Handy oder sogar mit einer extra App, dann kam man nicht mehr an das Geld ran. Dann hat er quasi eine eigene Spionage-App gebaut, die den Menschen diesen zweiten Faktor vom Handy abzieht und hat das quasi mit Anleitung, wie man das installiert, auf diese gefälschte Bank-Webseite gebaut, sodass Menschen sich quasi die Spionage-App selber runtergeladen haben. Also da ist es schon, da ist schon die Energie auch beeindruckend der Angreiferinnen und Angreifer. Und in dem Zug habe ich dann eben einen Opfer. Ich habe von diesem Hacker über Umwege von einem Sicherheitsforscher, der hat diesen Hacker gehackt wiederum und hat mir dann die ganzen alles gegeben, was auf dessen Server war. Und das war natürlich sehr viel Material. Unter anderem eben sehr, sehr viele Kontoauszüge von deutschen Bürgerinnen und Bürgern. Und habe ich halt da ein paar identifiziert, die halt irgendwie vom Namen her oder ich hatte ja auch die Adresse. Also war nicht so schwierig, da dann auch rauszukriegen, wer das ist und die zu kontaktieren. Und einen habe ich dann interviewt, der halt sehr viel Geld verloren hat in einer Nacht. Und dann habe ich dessen Bank angerufen und dessen Anwalt und so weiter und den Ermittler in dem Fall. Und der Ermittler hat gesagt, ja, es ist halt ein Riesenproblem, weil die Kriminellen eben auch wissen, bei welchen Banken oder auch Zahlungsdienstleister man eben leichter hat. Also diese New-York-Customer-Geschichten wurden damals halt mal mehr oder mal weniger streng umgesetzt. So. Und er hat gesagt, es gibt halt ein, zwei so Online-Banken, wo er immer wieder sagt, hey, das gibt's doch nicht, immer wieder landen wir bei euch, weil es offenbar so einfach ist für Kriminelle, hier Konten zu eröffnen.
Wahnsinn.
Ja, also so, das war schon spannend zu sehen. Gleichzeitig hatte ich schon auch einen Eindruck, es ist natürlich, gerade wenn es um Banken geht, da sind die Hürden schon recht hoch für Angreifer. Aber gleichzeitig natürlich ist die potenzielle Beute auch sehr hoch. Und das war schon, also es war schon interessant zu sehen, was für einen Aufwand dieser Hacker da aus der Ukraine betrieben hat, um deutsche Bankkunden zu erleichtern. Ja,
also es ist ja aber schon so, und da ist Deutschland ja auf eine gewisse Art irgendwie sowas wie ein Sonderfall, weil es gibt ja eine gewisse Tendenz dazu, das Digitale abzulehnen, ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber in dieser Entwicklung einfach hinterherzuhängen. Ist es jetzt so, dass diese, und das gilt ja für ganz viele Unternehmen und für ganz viele Unternehmenszweige, dass diese Digitalisierung von Daten ja auch irgendwie passieren muss. Sie das alles Stück für Stück digitalisieren müssen. Also gibt es die Möglichkeit, Digitalisierung oder diese Cybersicherheit innerhalb dieses Digitalisierungsprozesses direkt mitzudenken? Weil ich stelle mir vor, dass das nochmal ein Unterschied ist, wenn man analoge Daten zu digitalisiert und dann sozusagen irgendwie auf die Sicherheit achten muss? Oder ist es dasselbe im Prinzip? Also muss man einfach ein gutes System haben?
Nein, gar nicht. Sehr, sehr, sehr gute Frage, genau. Also es gibt ja diese Wörter Security by Design und Security by Default. Und das Security by Design heißt genau das, ne, dass man sich, bevor man anfängt, überhaupt irgendwas zu bauen, überlegt, wie die Sicherheit aussieht und quasi ein Konzept und eine Architektur überlegt, im Zweifel noch auf Papier, also wirklich bevor man einen aufwendigen Prozess macht. Und das Gleiche gibt es mit Datenschutz, ne? Da gibt es genau den gleichen Prozess. Weil ein ganz klassischer Fehler ist tatsächlich, dass Dinge so zu digitalisieren, wie sie vorher analog funktioniert haben, ohne zu überlegen, was man mit der Digitalisierung vielleicht auch für Vorteile haben könnte, wie man Sachen effizienter oder sicherer machen kann. Und das habe ich in vielen Recherchen gesehen, dass da die Leute nicht weit genug denken. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es oft nicht interdisziplinär genug ist, dass halt nicht zu viele, ja, dass man halt zu sehr bei seinen, sagt man, Schuster bei deinen Leisten, dass der Schuster bei seinen Leisten bleibt, anstatt Leute zu fragen, die vielleicht sich grundsätzlicher Gedanken dazu machen, wie könnte man so einen Prozess dann vielleicht auch ganz anders aufbauen, aber mit dem gleichen Outcome. Also man möchte ja einen bestimmten Zweck erreichen, aber auf eine Art und Weise, dass er halt weniger angreifbar ist. Ich weiß nicht, vielleicht ein Beispiel, eins, was ich eindrücklich finde, ist rund um die Corona-Warn-App war das ein großes Thema. Und jetzt übrigens wieder, wenn es um die elektronische Patientenakte geht, ist mir das Thema wieder begegnet. Also bei der Corona-Warn-App war es ja so, das Ziel war, eine App zu entwickeln, die Menschen hilft, zu wissen, wann sie in Kontakt waren und das und wann sie in Kontakt waren mit einer infizierten Person. Und hier war zu digitalisieren genauso, anstatt zu überlegen, wie könnte ich es besser machen, ja, wie könnte ich es vielleicht sogar effizienter gestalten und eben sicherer. Und sie sagt, man braucht ziemlich sicher auch für die Funktion, man muss sich eben überlegen, was ist die Funktion dessen, was ich digitalisieren will. Für die Funktion, dass man zum Beispiel mitbekommt, hier hat jemand zwei Medikamente verschrieben bekommen, die schädlich sind, wenn man sie zusammen einnimmt, braucht man nicht einen zentralen Speicher aller Medikamente und aller anderen Diagnosen, auf die alle erste zugreifen können, sondern man braucht eigentlich nur ein System, was die Information bekommt, die zwei Medikamente passen nicht und dann sagt, Achtung, hier ist eventuell ein Konflikt vorhanden. Und also das finde ich wirklich, das hat für mich auch so mir so nochmal so die Augen geöffnet, dass es, was da eben grundlegend auf tief läuft.
Ja, es ist ja auch wirklich eine riesige Gedankenaufgabe und du hast zwischendurch so schön gesagt, was will ich eigentlich? Das muss ja eigentlich am Anfang stehen von dieser ganzen Überlegung und dann am Reißbrett etwas zu planen, ist dann ja oftmals, also was dann am Ende dem Ziel perfekt dient, ist im Zweifel vielleicht nicht die Lösung, die perfekte Cybersicherheit dann mit sich bringt.
Das genau. Oft wird halt gesagt, und das höre ich auch oft, naja, am Ende schaut nochmal jemand von der Sicherheit drauf oder am Ende schaut der Datenschutz da noch drauf. So, als wenn man das so am Ende noch so drauf propfen könnte. Aber das ist die Denke. Genau. Also wirklich viele Entwicklerinnen denken.
Aber ist das
Problem? Ich glaube schon. Also ich glaube, diese Denke, dass man sagt, wir machen erstmal das System an sich, das soll ja erstmal laufen. Und viele sagen sogar, dann hauen wir es raus, dann sehen wir, was schief geht. Ja, ja. Das ist übrigens sehr wirklich gut. Oft auch das Problem, was sie sagen, ist, Sicherheit ist toll, wir schauen erstmal, was überhaupt anfällt. Ja. Und sicher ist halt genau andersrum, nämlich dass man sagt, wir nehmen die Sicherheitsexpertinnen und die Datenschutzexpertinnen von vornherein mit ins Boot und überlegen gemeinsam von der ersten Zeichnung an, von der ersten Architektur, wie kann man es denn so bauen, dass das sinnvoll mit drin ist. Und das wird echt noch viel zu selten gemacht. Ich denke, das ist wirklich eins der zentralen Probleme.
Vor allem, also wenn man jetzt aber mal drauf schaut, wir haben jetzt darüber gesprochen, was Hacktivismus ist und dass es da auch verschiedene Motivationen gibt. Und ehrlich gesagt, mein Eindruck ist so ein bisschen zum Beispiel die Zeiten von Anonymous, also so Gruppen, die sich organisieren, die ist so ein bisschen vorbei, vielleicht nicht, aber ich habe zumindest lange nichts mehr von irgendwelchen organisierten Hackergruppen gehört, sondern immer von kleinen Einzelaktionen oder eben, dass sogar der russische Staat dahinter steht. Also man sieht ja...
Aber der ist ja nicht klein.
Und der ist, genau, der ist das genaue Gegenteil von klein, aber dass so dieser ideologiegetriebene Hacktivismus, also dieses Transparenz, das ist ja fast schon... Also du zum Beispiel beschäftigst dich damit, du bist ja nun niemand, der in seinem Hinterzimmer sitzt und versucht irgendwo dran zu kommen an irgendwelche Daten, sondern also wer treibt das voran letztlich? Wer sind die Menschen, die da versuchen, in Sicherheitssysteme zu kommen, die mal im Guten, mal im Schlechten diese Daten eigentlich liegen?
Also ich glaube, das eine ist tatsächlich, dass man, also Anonymous, mal ganz kurz vielleicht, ist ja auch nicht so eine richtig organisierte Struktur jemals gewesen. Das sind wahrscheinlich auch, Tennis sind das auch Einzelne, die sich halt den Namen
geben. Genau, hätte sich ja jeder bezeichnen können im Prinzip.
Und man kann auch im Zweifel oft nicht nachvollziehen, was jetzt wirklich dahinter steckt oder wer so. Und man muss schon auch sagen, die das aus finanziellen Gründen machen, also die Ransomware-Gruppen, das sind tatsächlich top organisierte Gruppen. Die haben richtige Spezialisierungen. Also die haben ein Team mit Leuten, die eine sind, oder gibt es sozusagen einzelne Grüppchen, die einen haben, die Spezialisierung für in Systeme eindringen, die nächsten haben Spezialisierung für bestimmte Schadprogramme bauen, die dann das und das machen. Die dritten sind besonders gut in Geldwäsche. Also das sind schon Gruppen, die total gut organisiert sind. Und ja, das ist wirklich ein riesiger Faktor. Und eben, dass die jetzt erkannt haben, dass man auch Informationen verkaufen kann, ja, dass das auch lukrativ sein kann. Also dadurch ergibt sich auch nochmal so eine kriminelle Art von Spionage. Und dann kommen natürlich obendrauf nochmal Staaten, die spionieren. Mhm. Das sind schon, also ist auch nicht wenig, was da im Hintergrund läuft. Von daher glaube ich, das sind schon noch immer viele große, starke Gruppen und Vereinigungen, die uns hier auf allen Ebenen angreifen.
Und mit all diesem Wissen, all den Dingen, über die wir gesprochen haben, was würdest du denn sagen, wie bereitet sich jetzt ein großes Unternehmen, eine Bank, ein kleines Unternehmen auf genau diese Situation vor? Also was müssen wir jetzt tun? Weil das
die
ist,
Antwort so einfach.
Ja, genau, die wird wahrscheinlich wahnsinnig komplex sein, aber ich stehe davor und denke, was soll man denn machen?
Also, ja, das ist echt eine gute Frage. Aber natürlich, wenn man es nicht selbst weiß, dann geht man raus und kauft sich irgendeinen Berater. Und dann bist du davon abhängig, ne, was derjenige, vielleicht auch davon abhängig, an was der am meisten Geld verdient oder mit was für Hypes der gerade vielleicht auch Projektanträge schreiben kann. Von daher glaube ich, führt kein Weg dran vorbei, sich zu versuchen, so grob zu klar zu machen, was sind denn meine Angriffsszenarien, ne? Und es ist natürlich so, das sagen auch alle und immer wieder, es gibt keine absolute Sicherheit. Ne? Man kann, fällt mir gerade wieder dieser Vortrag ein, zu dem, auf den du vorher angefangen hast, drüber zu reden, den ich angehört habe, ich schaue immer mehr in die Leaks fremder Leute. Also ein Argument ist, man kann nur die Kosten erhöhen für so einen Angriff. Und damals vor einem Monat oder so, habe ich den Vortrag erhalten. Mein anderer Ansatzpunkt war, dass man auch die Kosten für Unsicherheit vielleicht noch erhöhen muss, sodass eben Unternehmen nicht so einfach damit wegkommen zu sagen, wird schon gut gehen, wenn die Wolfangel wird schon nicht auf den Phishing-Link klicken, so. Sondern dass irgendwie klar ist, wer nur sowas macht, der keine Ahnung hat, dann wie auch immer, durch Regulierungen kriegt einen Nachteil oder hat, also dass man quasi sich einfach besser schützen muss und nicht auf Einzelne die Verantwortung abwälzen kann. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Deine Frage war, was macht man eigentlich als Unternehmen? Genau. Ja, also tatsächlich sich versuchen, so gut wie möglich zu informieren, was könnte schiefgehen. Und ich glaube schon, also meine Erfahrung als, ich bin ja auch nicht vom Fach, ja, ich bin Cybersecurity-Journalistin geworden, weil mich das Thema interessiert und weil ich dann natürlich mich reingefuchst habe, mit ganz vielen Leuten gesprochen habe und so weiter. Aber ich würde schon behaupten, man kann relativ viel von den Prozessen verstehen, ohne dass man tief in die Technik eintaucht. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass sich Menschen, die Entscheidungen treffen müssen darüber, was mache ich denn mit meinem Unternehmen, wie sichere ich mich, dass die sich da ein Stück weit auch reinfuchsen und überlegen. Und vieles davon ist nicht schwer zu verstehen, ne? Also, dass man technische Sicherheit braucht, dass man zum Beispiel ein System so organisieren kann, dass man einzelne, wie so kleine, ja, so Separis hat, ne? Separieren von einem System, dass eben so ein Angreifer nicht einfach durchmarschieren kann von meinem Account hin zum allerhöchsten Admin mit allen Rechten. Also so Zeug, das ist ja eigentlich nicht schwer zu verstehen. Klar, umsetzen, man muss dann jemand finden, der das für einen macht, aber ich glaube, so diese Entscheidungen zu treffen und eben nicht drauf reinzufallen, dass jemand sagt, hey, ich verkaufe dir hier so ein Awareness-Training für deine Mitarbeiter und dann passen die schon auf und dann bist du fein raus und die Versicherung sagt auch, ja, wunderbar, super, hier gibt's Rabatt, dass man da halt nicht drauf reinfällt, das ist so ein bisschen kritisches Denken, was man eigentlich von jedem verlangen kann, der ein Unternehmen steuern möchte. Und das müssen die aber, glaube ich, auch machen. Und das fürchte ich, passiert noch nicht genug da draußen. Man verlässt sich eben zu sehr auch auf Menschen, die einen beraten, die eigene Interessen haben, ohne das genug zu hinterfragen. Klar, weil halt Leute vielleicht auch im Stress sind und schnell eine Antwort brauchen, das verstehe ich schon auch. Aber der Schaden, der dadurch entstehen kann, ist natürlich riesig. Ja? Und das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass man eben das nicht so sagt, ja, das delegiere ich mal, das macht schon irgendjemand, ich habe Wichtigeres zu tun, sondern dass klar ist, hey, nee, es gibt nicht viel Wichtigeres als die Cybersicherheit meines Unternehmens. Klar muss ich auch damit Geld verdienen, aber wenn es schief geht, dann verliere ich halt und zwar wirklich in kurzer Zeit sehr viel Geld. Also das ist auch was ich sagen kann. Viele Unternehmen sind wirklich, stehen kurz vor der Pleite nach so einem Cyberangriff, weil sie eben nicht schnell genug wieder aufstehen können und unterschätzt haben, wie lange es dauert, selbst wenn sie Backups haben, ja, wieder alles zum Laufen zu bringen.
Ja.
Das kann man sich nicht klar genug machen, wie teuer das sein kann, wenn man darauf nicht achtet.
Ja, und die Möglichkeiten, an Daten ranzukommen oder die Ideen, die man sich überlegt hat, um mit sozusagen den bösen Absichten, die werden immer perfider. Und das Interessante ist dann ja eigentlich, wenn wir noch nicht auf einem Stand sind, bei dem wir gegen perfide Dinge gewappnet sind, dann sind wir halt noch auf einem total simplen Level. Also deswegen ist wahrscheinlich der Punkt zu sagen, das muss sich in einer Führungsebene und da müssen sich Menschen, die verantwortlich sind für Entscheidungen, die eigentlich erstmal nicht digital sind, sondern sehr analog, auch in dieses digitale Feld reindenken, um zu verhindern, dass sie einer simplen Masche auferlegen sind oder im nächsten Schritt dann auch einer etwas perfideren, weil die Möglichkeiten ranzukommen an bestimmte Daten werden sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren drastisch verändern dann nochmal.
Ja, mit KI-Systemen auf jeden Fall. Genau. Und dazu habe ich schon recherchiert. Also genau, auch ich würde auch tatsächlich nicht leichtfertig irgendwelche KI-Agenten in mein System reinlassen, weil da habe ich wirklich auch schon extreme Leichtsinnigkeiten gesehen. Wenn Unternehmen und Leute, die sagen, ey super, dieser Agent, keine Ahnung, macht mir meine Präsentation fertig, schmeiße ich kurz meine Punkte rein und der macht es hübsch. Und dann lade ich bei irgendeiner zweifelhaften Firma, die nicht mal ein Impressum im Internet hat, lade ich dann eine PDF-Datei runter auf den Computer. Aber das machen viele, viele, viele Menschen haben das gemacht, ne? Als diese ChatGPT-Plugins rauskamen und so, ohne mit der Wimper zu zucken, sich irgendwas aus dem Netz runterladen, aber gleichzeitig irgendwie Awareness-Trainings besuchen, wo man nicht mal einen falschen Link anklicken darf. Das passt halt auch nicht zusammen. Und da muss man, glaube ich, ja, da hast du recht. Also die Bedrohungen werden nochmal anders werden. Und das kritische Denken, muss ich sagen, kann durchaus, hat noch Luft nach oben, sagen wir mal so.
Genau, mit diesem schönen Satz machen wir einen Punkt. Wir machen zwar einen Punkt, aber die allerletzte Frage ist immer dieselbe in diesem Podcast. Du beschäftigst dich, und das hast du gerade mit deinen VR-Reportagen, hast du das sehr bewiesen, dass du dich vermehrt in der digitalen Welt bewegst. Dennoch die Frage an dich, alles digital. Stimmt das bei dir oder gibt es Dinge, die du auf jeden Fall analog machst noch, die für dich unverhandelbar analog sind?
Ui, wow. Ich hätte mich eigentlich auf diese Frage vorbereiten können, indem ich
mich umso damit besser, wenn du's,
hätte,
umso
dass
besser.
Eure letzte Frage immer die gleiche ist. Gibt es Dinge, die ich immer noch analog mache? Also ich habe lange darauf geschworen, und das tue ich glaube ich auch noch ein bisschen, dass Dinge, also als Journalistin muss ich ja viel Notizen machen bei Recherchen, Dinge, die ich von Hand mitschreibe, gehen auf einem anderen Weg ins Gehirn. Und das ist auch so. Das habe ich mir einfach, das ist pure Empirie von mir. Ich habe das erlebt, als ich bei einem Vortrag war und das erste Mal komplett auf dem Laptop mitgeschrieben habe, dass ich danach, hat jemand was gesagt, über den Vortrag gesagt, irgendwie, das war doch spannend, was der gesagt hat. Das hat er doch gar nicht gesagt. Und ich so, doch, natürlich. Und dann habe ich es in meinen Aufzeichnungen gefunden. Also ich habe es aufgeschrieben gehabt, aber ich habe es nicht prozessiert gehabt im Gehirn offenbar. Genau, deswegen eigentlich glaube ich, bei solchen Dingen mitschreiben von Hand ist total wichtig. Gleichzeitig habe ich leider in der Pandemie verlernt, meine Handschrift zu lesen. Weil man da ja so viel, also da habe ich ja dann fast nur Recherchen, so wie auf Zoom-Konferenzen gemacht. Und da habe ich quasi fast nur mitgetippt. Und seither, meine Handschrift war vorher schon nicht schön, aber seither ist es alles noch viel mühsamer. Deswegen muss ich, glaube ich, überlegen, ob es nicht irgendeine technische Lösung gibt, die dazu führt, dass ich mittippe und trotzdem im Gehirn verarbeite. Also wahrscheinlich brauche ich eher so den Chip im Gehirn.
Vielleicht brauchst
oder irgendwas.
Du die iPads mit dem Pen, dass man dann da drüber die
Notizen macht. Das ist das gleiche Problem mit der Handschrift. Hatte ich auch. Das hatte ich auch schon. Aber das ist am Ende das gleiche Problem mit der Handschrift.
Aber können die das nicht mittlerweile in eine normale Font dann übersetzen? Nee. Oder können die deine Handschrift auch nicht lesen?
Meine Handschrift. Also vielleicht könnte es irgendeine Advanced KI mit der Zeit lernen. Ja. Aber wenn ich sie am Ende nicht mehr lesen kann, ist die Chance nicht so groß, dass es die KI irgendwann kann.
Das finde ich schön, hatten wir, glaube ich, noch nicht so häufig, aber kann ich super gut nachvollziehen, geht mir genauso. Ich mache sehr gerne Notizen mit der Hand, habe aber längst mittlerweile mehr oder weniger verlernt zu schreiben. Und es kommt mit der Zeit, muss man auch sagen, ist es natürlich so, eine analoge Notiz kann von niemandem geleakt werden. Wenn sie bei dir auf dem Tisch liegt, kann niemand drauf zugreifen. Ein weiterer Vorteil.
Das ist übrigens was wir immer wieder auch gesagt haben in der Pandemie, als es oh Mann, jetzt kann ich nicht aufhören zu reden, aber wir wollten Schluss machen.
Sag gerne.
Als es um die Luca-App ging, ne?
Die gab es ja auch.
Genau, da haben Leute immer die Leute gesagt, ging es halt darum, dass man das mal nachvollziehen können muss, wer wann in welcher Kneipe war. Und vorher mussten die Kneipen das auf Zetteln machen und dann kam es eben diese wunderbare oder eben nicht so wunderbare Luca-App mit vielen Sicherheitslücken, die das digitalisieren sollte. Und dann haben immer Leute gesagt, ja, aber es ist immerhin sicherer, als die Zettel bei meinem Wirt, die liegen da einfach auf dem Tresen. Und ich habe gesagt, naja, aber dann sind halt 10 Adressen und Namen weg, wenn der die eh verliert. Aber wenn die Luca-App liegt, dann sind halt alle weg so. Und das ist wirklich, also Papier skaliert nicht. Und das hat manchmal auch seine Vorteile.
Das ist ein schöner Satz. Papier skaliert nicht. Den habe ich so noch nicht gehört. Der gefällt mir. Der ist super. Den nehme ich mit.
Sehr schön.
Haben wir noch nicht nur das nehme ich mit, weil es ist wahnsinnig spannend. Kannst du mir schon sagen, was in eurer nächsten Folge des Podcasts Frauen und Technik, was kommen wird, womit ihr euch jetzt beschäftigen werdet?
Also ich habe heute gesprochen mit einer Cybersicherheitsforscherin, die ganz viel zu Human-Centered Security macht. Und mit der habe ich gesprochen über, wie kann man sich eigentlich jetzt schützen vor künftigen Schnüffeleien. Die würde ich sehr gerne sehr bald einladen. Die wird bestimmt bald kommen. Aber wir haben immer ein sehr aktuelles Thema und dann eben ein auch aktuelles mit einer Gesprächspartnerin, einer Expertin.
Klasse.
Von daher hört rein, genau. Und achso, der Name ändert sich eventuell. Das heißt, ihr müsst einfach nach meinem Namen und Svea Eckert suchen. Weil wir gemerkt haben, Frauen und Technik, manche Menschen verstehen das falsch und glauben. Ich bin ja froh, dass du sagst, du hörst den Podcast gerne. Manche haben geglaubt, sie als Mann dürfen den gar nicht hören oder finden ihn dann nicht interessant. Also wir haben
Ich habe den Titel als Augenzwinkern verstanden.
Genau, ja, sehr schön. Oh, das freut mich, so war gedacht, aber das funktioniert offenbar leider nicht. Also wir haben Feedback bekommen von Männern, die gesagt haben, Mensch, ich habe den Podcast gehört, der ist ja super interessant. Wieso heißt der Frauen und Technik? Der hat doch gar keine Frauenthemen. Ja. Und das ist, wir haben keine Frauenthemen, wir haben Themen, die für alle interessant sind. Ja.
Das wäre ich witzigerweise niemals drauf gekommen.
Das freut mich jetzt zwar sehr, aber jetzt haben wir schon beschlossen, dass der Name anders werden muss.
Verdammt. Mir hat es gut gefallen, weil ich fand es ein gutes Augenzwinkern, aber ich bin sicher, ihr werdet auf einen anderen
fantastisch. Augenzwinkern funktioniert nicht im Internet. Noch so eine Weisheit, genau. Aber jetzt, mit der können wir vielleicht mal aufhören.
Genau. Ich sage tausend Dank, dass du da warst. Es war eine ganz große Freude und hoffentlich bis bald.
Sehr gerne, ja. Ich denke, ich muss mal wieder kommen. Wir haben noch viel zu besprechen.
So ist es, definitiv. Ja.
Dann von daher, bis bald.
Bis bald. Ciao. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge von Alles Digital. Schön, dass Sie mit dabei waren und ich hoffe, das gilt auch fürs nächste Mal. Wenn Ihnen diese Folge oder eine unserer anderen Folgen gefallen, dann lassen Sie doch gerne eine Bewertung da. Und vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute bis dahin. Mein Name ist Jonas Ross und das war Alles Digital.